Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er war Wirtschaftsminister, Außenminister und österreichischer Bundeskanzler und als Bundeskanzler auch ein halbes Jahr lang Präsident des Europäischen Rates. Der 64-jährige Wolfgang Schüssel von der konservativen ÖVP, ein überzeugter Europäer. Gestern Abend war er auf Einladung der Karl-Schmidt-Stiftung in der Schweiz und hielt einen Vortrag über die Rolle von Kleinstaaten in Europa. Was denkt der ehemalige österreichische Bundeskanzler über die aktuelle Krise in Griechenland und über den gigantischen Rettungsschirm für den Euro? Susan Brunner hat Wolfgang Schüssel gestern im Zürcher Zunfthaus zur Meisen getroffen.
Das Tagesgespräch.
Es ist noch nicht einmal 24 Stunden her, da haben die EU-Finanzminister der IWF ein 750 Milliarden Euro Rettungspaket für den Euro geschnürt. Herr Schüssel, als Politiker, als Staatsbürger in einem EU-Land, wie mulmig ist Ihnen, wenn Sie diese Zahl hören?
Es ist ja nicht Geld, das unmittelbar fließt, sondern das sind überwiegend Haftungen, die letztlich einen Sicherheitsschirm über die gesamte Eurozone spannen sollen und sicherstellen, dass das Geld der Bürger, der Wirtschaftstreibenden, der Banken sicher ist. Wir haben gewisse Erfahrungen nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und verschiedenen anderen Banken, hat ja die Europäische Union einen ähnlichen Rettungsschirm für unsere Banken aufgespannt. Die Schweiz hat das genauso gemacht wie etwa wir Österreicher und die Deutschen und andere. Das hat sich bewährt. Es ist eigentlich schlagartig zu einer Beruhigung der Märkte gekommen. Und in der jetzigen Situation mit all den Aufgeregtheiten, die wir erlebt haben, ist ein solches Signal der Beruhigung sehr, sehr sinnvoll. Wenn es erfolgreich ist, dann wird dieses Geld wahrscheinlich auch gar nicht fließen müssen. Aber es war notwendig, damit die Märkte, und das sind letztlich wir alle, das sind ja nicht nur ein paar Spekulanten, dass die Märkte wiederum Vertrauen in die Zukunft haben.
Das klingt alles wahnsinnig vernünftig, es klingt auch sehr beruhigend, auch von Ihrer Seite her. Aber so im ersten Moment, als Sie hörten, was jetzt das ausgelöst hat, Griechenland, war da keine Angst um Europa bei Ihnen?
Um Europa nicht, aber ich muss sagen, die griechische Krise hätte überschwappen können auf andere Länder, auf die Portugiesen, auf die Spanier, auf die Iren ist es ja schon früher gegangen und vielleicht auch auf andere Banken und auf andere Finanzinstitutionen und hätte uns damit Länder und Steuerzahler vielleicht sogar noch mehr kosten können, und zwar im Endeffekt, und zwar mit wirklichem Geld kosten können, als jetzt das Spannen dieses Rettungsschirms letztlich erforderlich macht. Und ich hoffe schon, dass mit den notwendigen Maßnahmen, die Griechenland, das Parlament und die Regierung jetzt gesetzt haben, und zugleich merkt man ja auch, dass in anderen Ländern jetzt eine ganz andere Gesinnung Platz greift. Man hat begriffen, wie es übrigens auch der Schweizer Philosoph und Professor Karl Schmidt immer gesagt hat, man kann längerfristig nicht über seine Verhältnisse leben. Es braucht ein Wunder der Vernunft und das scheint jetzt in diesen Tagen zu geschehen. Spät, aber doch.
Ob es ein Wunder der Vernunft dann wird, das sehen wir alles noch. Herr Schüssel, gab es keinen einzigen Moment, in dem Sie da dachten, Gott sei Dank bin ich nicht mehr Bundeskanzler?
Nein, aber ein gewisses Mitfühlen mit meinen Kollegen, das ist immer da, denn ich kenne ja viele der Handlungsträger sehr, sehr gut. Ich kenne zum Beispiel George Papandreou, den jetzigen Regierungschef Griechenlands, sehr gut. Wir waren beide Außenminister. Und mir hat imponiert, dass er etwa jetzt vor dem griechischen Parlament gesagt hat, er denkt nicht einmal daran, ob er vielleicht für eine zweite Amtszeit irgendwann einmal gewählt wird. Er will jetzt das Land retten, das ist seine Verpflichtung. Und genauso hat mir imponiert, wie die Oppositionspolitikerin Dora Bakoyannis, eine konservative frühere Außenministerin, als einzige ihrer Fraktion für den Sanierungsplan gestimmt hat, obwohl sie gewusst hat, dass sie wahrscheinlich, oder es ist auch dann erfolgt, von ihrer Partei ausgeschlossen werden wird, mit der Begründung, wie sollen wir unseren Freunden in Europa verständlich machen, dass sie uns helfen sollen, wenn wir selber gegen das Regierungssanierungsprogramm stimmen. Also mir hat beides imponiert und ich fühle da mit, genauso wie Angela Merkel meinen vollen Respekt und meine Dankbarkeit verdient, dass sie einerseits mitgewirkt hat und andererseits aber auch nicht darauf vergessen hat, zu betonen, wie wichtig es ist, dass die Griechen vor allem einen eigenen Beitrag leisten.
Sie haben ja auch gesagt, die Frau Merkel war ja die Einzige, die ja eine Zeit lang sichtbar war, als diese Krise da aufbrach.
Das ist bei starken Frauen oft so. Wenn die Männer auf Dachstation gehen, dann ist die Stunde der Frauen gekommen.
Herr Schüssel, Sie sagten mal einmal auf die Frage, wie denn Europa zusammenwachsen solle, also auch in der Mentalität. Der Euro werde gemeinschaftliche Gefühle erzeugen. Wenn Sie jetzt beobachten, was passiert, auch was so passiert ist in den Medien zwischen Griechenland, Deutschland und so, ist heute nicht eher das Gegenteil der Fall?
Ja, die Medien, da haben Sie schon recht und auch der Kernpolitiker immer mit dazu genannt, die auch solche nationalistischen Gefühle oder feindselige Gefühle nähern. Da haben Hakenkreuze nichts verloren oder der Stinkefinger der Venus von Milo, das sind dumme Ausrutscher, die muss man zwar ernst nehmen, aber man darf sie auf keinen Fall tolerieren und überbewerten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man den Euro nicht unterschätzen darf. Man erlebt gerade in diesen kritischen Momenten, wie leicht eine Spekulationswelle, und zwar nicht von wenigen Spekulanten, sondern von den Märkten, mit die vom Vertrauen oder Misstrauen von Millionen Anlegern und Menschen getragen werden oder gesteuert werden, die um ihr Geld fürchten, wie schnell sich das gegen ein Land, gegen eine Institution kehren kann. Und ich finde, dass der Euro eigentlich ein sehr guter Schutz und Schirm letztlich darstellt. Wo wäre Griechenland, wäre es nicht Mitglied der Eurozone? Wir Österreicher wissen, dass wir beispielsweise die Hälfte der Zinsen heute zahlen, als vor dem Beitritt zur Europäischen Union. Und die Griechen haben das ja auch spürbar erlebt, dass sie jahrelang eigentlich weitaus besser behandelt worden sind, weil sie Mitglied der Eurozone waren. Sie hätten nur nie die Spielregeln missachten dürfen. Auch diese Lehre muss man sehr deutlich sagen.
Man ließ sie aber auch die Spielregeln missachten. Und es scheint, also es gibt ja jetzt wahnsinnig viel Kritik. Man wollte den Euro einfach durchdrücken. Man hat Leute aufgenommen oder Länder aufgenommen, die eigentlich die Bedingung bei weitem nicht erfüllen. Was sagen Sie dazu?
Das ist die Chance dieser Krise, dass man lernt, dass es so nicht geht, dass man die eigenen Spielregeln ernst nehmen muss. Nur dann wird man letztlich auch international ernst genommen. Und die Finanzmärkte, die richten sich nicht nach lokalen Wahlterminen, Landtagswahlen, nationalen Wahlen, nach irgendwelchen Tricksereien, die versucht worden sind, sondern die sind ganz präzis. Und das ist schon eine Lehre, die wir jetzt auch gemeinsam getroffen haben, dass so etwas nicht mehr vorkommen darf. Daher, ich glaube, dass mit einem ganz neuen Ernst an die Spielregeln herangegangen wird. Letztlich geht es um die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und wenn wir vorne bleiben wollen, die Schweiz genauso wie Österreich und Deutschland, Tschechien, auch die Griechen, dann müssen wir wettbewerbsfähig sein. Dann darf man den Menschen nicht mehr versprechen, als leistbar ist. Diese Lektion, die ist, glaube ich, jetzt verstanden. Und das beste Mittel, um solche Krisen zu verhindern, ist ganz einfach nicht in solche Schuldenfallen hineinzutappen.
Also es ist nicht etwas, was den Euro an sich als Gemeinschaftswährung in Frage stellt für Sie?
Es hätte ihn in Frage gestellt, wenn man letztlich nicht reagiert hätte, wenn man einfach die Dinge treiben hätte lassen. Aber es gibt ja schon dieses herrliche Wort aus dem goetheschen Faust, wie der Teufel, der Mephisto, den Faust versucht. Und der Augenblick, wo eigentlich Faust seine Seele verlieren würde, also wo er quasi zum Teufel geht, das ist der Moment, wo er sagt, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Wenn er glaubt, die Zeit anhalten zu können, den Status quo bewahren zu können, das ist falsch. Wer stehen bleibt, fällt zurück. Wer vorne bleiben will, muss mit der Zeit gehen, sonst geht er mit der Zeit.
Ich glaube, genau das verstehen viele Leute nicht und jetzt sowieso wünschen sich wahrscheinlich viele die alten Zeiten zurück, weil wenn sie sagen Wettbewerbsfähigkeit oder überhaupt was nur schon diese Krise für die Griechen bedeutet, aber möglicherweise für die anderen Länder, die das alles auffangen müssen, was kommt da auf die einfachen Leute zu? Die denken, jetzt müssen wir Gürtel enger schnallen, früher war das sicher besser, was kommt nur auf uns zu?
Ich glaube, dass wir tatsächlich einen gewissen Rückschlag hinnehmen müssen. Das ist so. Das ist auch im normalen Leben so, dass es nicht immer eine lineare Aufwärtsentwicklung ist, sondern es gibt Höhen und Tiefen, es gibt manche Rückschläge und die muss man verkraften.
Die sind aber für gewisse Leute härter als für andere.
Daher muss auch jeder seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten. Und daher finde ich es auch völlig richtig, dass etwa die Banken, die Finanzinstitutionen, die Staaten, der Internationale Währungsfonds, an dem wir ja auch alle beteiligt sind, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass die europäischen Staaten die größten Aktionäre des Internationalen Währungsfonds sind, dass die letztlich auch hier mit ihren Beitrag zur Lösung der Krise leisten. Und es darf sicher nicht so sein, dass die Kleinsten und die Unschuldigsten alleine zum Handkuss kommen. Zu versprechen, dass niemand etwas spürt, das ist Illusion.
Genau dieses Vertrauen ist ja sicher bei vielen Leuten weg. Es gibt sehr viele Verlierer. Es gibt Leute, die in der Finanzkrise jetzt den Job verloren haben. Und jetzt möglicherweise müssen sie wieder Opfer bringen. Wie überzeugen Sie diese Leute, dass diese Opfer absolut notwendig sind, um dieses Europa, die Eurozone zu erhalten?
Nur dadurch, dass wir begründen können, und diese Begründung ist nicht selbstverständlich, die ist nicht selbsterklärend, die braucht Menschen, die braucht Führung, europäische Führung, auch nationale Führung, die erklärt, warum und weshalb etwas notwendig ist. Wer den Menschen einreden will, damit sozusagen Europa weiter gut geht, muss jeder einzelne Opfer bringen, das ist lächerlich. Das wird niemandem hinter dem Ofen hervorlocken. Es ist für uns wichtig, dass es ein funktionierendes Europa gibt, einen Binnenmarkt, der ohne Probleme miteinander lebt, der keine Grenzen kennt, der es in der Regel erlaubt, dass man überall studieren kann, dass man Reisefreiheit ausleben kann, dass man sich niederlassen kann, dass man ein Unternehmen gründen kann, dass man ohne Barrieren Handel treiben kann. Das sind enorme Vorteile, dass wir international uns helfen bei Sicherheitsproblemen, dass wir in einer kritischen Situation zusammenstehen, ob das ein Feuer ist oder eine Überschwemmung oder jetzt eben eine Finanzkrise, die durchgetaucht und überwunden werden kann. Es geht also darum, dass man Hoffnung vermittelt und sagt, wie es gelingt. Nicht Krise als Selbstzweck oder Lösung als Selbstzweck, sondern um letztlich den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und da bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass der europäische Way of Life, unser Lebensstil, letztlich das attraktivste Lebensmodell auf der ganzen Welt ist.
Ist schwieriger, einem Verlierer das zu erklären. Also ich denke nur zum Beispiel in den letzten Jahren oder gerade wenn man den Osten anschaut, sind so auch rechtsextreme, nationalistische Strömungen wieder sehr populär geworden. Leute, die sagen, nein, unsere Nation und nichts da mit Globalisierung und so weiter, schwieriger, die zu überzeugen. Wie ja, macht man denn das?
Aber die wirkliche Gefahr, darf ich ganz offen sagen, kommt, sehe ich jedenfalls, nicht so sehr von diesen extremen Rändern, die Sie gerade beschreiben, sei es links oder rechts, sondern eher von der ängstlichen Mitte, dass sich eigentlich niemand traut, für etwas einzutreten, von dem er wirklich überzeugt ist, dass es Sinn macht.
Also die Politiker der Mitte, sagen Sie?
Ja, aber nicht nur die Politiker, um Gottes Willen, Meinungsbildner auf allen Bereichen. Das können Ärzte, Lehrer, Journalisten, Meinungsbilder sein, Dirigenten, Musiker, Künstler, Intellektuelle. Die dürfen sie nicht zurückziehen. Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist in der Demokratie, quasi die Deutungshoheit oder die Meinung ausschließlich Politikern an Politiker zu delegieren. Politiker sind gewählt, damit sie etwas erreichen, etwas umsetzen, etwas verändern, durchaus auch Sündenböcke, wenn etwas nicht funktioniert, dass man sie in die Wüste schickt. Aber man darf in einem Himmelswillen nicht das gesamte politische Erklärungsspektrum überlassen. Also ich finde, die Bildung ist zu wichtig, als dass man es nur den Lehrern gibt. Und Politik ist zu wichtig, dass nur die Politiker darüber zu reden haben, sondern die Lehrer sind wichtig, Politiker sind wichtig, Journalisten sind wichtig, aber das ist unser Leben, unser europäisches Projekt, unsere Demokratie und das darf man auf keinen Fall aufgeben.
Also das heißt, die Mitte oder überhaupt Leute müssten sagen, warum wir eigentlich, also ich denke jetzt gerade angesichts der Sparmaßnahmen, die sicher kommen, in vielen Ländern wahrscheinlich kommen und ich denke gerade an Griechenland, es braucht Leute, die ihnen erklärt und sagt, okay, da müssen wir durch und nachher wird's besser. Das klingt so wie ein bisschen die Paradiesversprechung, weiß aber nicht so recht, haut das hin oder nicht.
Also ich bin Katholik, ans Paradies glaube ich sicher nicht hierzulande und nicht in dieser Zeit, sondern wirklich an ganz anderer Stelle, wie immer das aussieht, genau weiß ich es nicht. Aber ich glaube dran und freue mich auch darauf. Aber was wir hier schaffen müssen, ist eine bessere Welt. Und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können. Und wenn Sie überlegen, ich habe vorige Woche mit Helmut Kohl seinen 80. Geburtstag feiern dürfen. Und das hat mich eigentlich tief beeindruckt, wie dieser alte, weise Mann, übrigens schwer getroffen von seiner Krankheit, von seinem Unfall, trotzdem ungebrochen, auch wenn er im Rollstuhl sitzt, ungebrochen sein europäisches Credo erläutert hat. Und es hat niemanden gegeben, da waren 1000 Leute anwesend, der nicht beeindruckt war. solches Feuer, solches Leuchten für eine Idee braucht. Und nicht den
der
kleinen,
auch gelitten hat.
Der auch gelitten hat, natürlich. Der hat als 16-Jähriger seinen Bruder im Krieg verloren, hat dann als Jugendlicher Leichen ausbuddeln müssen und von den Nazis in den letzten Kriegstagen noch Hingerichtete vom Galgen runterschneiden müssen. Das prägt fürs ganze Leben. Nie wieder Krieg. Wiederaufbau, zusammenstehen, etwas erreichen wollen, etwas durchsetzen wollen, aber auch füreinander da sein. Nachbarschaft als nicht Dominanz, als Lebensprinzip. Und diese Dinge bleiben aktuell. Es ist richtig, dass wir jetzt in dieser Finanz- und Wirtschaftskrise wahrscheinlich 3 Jahre verloren haben. Wir sind jetzt etwa auf den Stand von 2007, 2006 zurückgeworfen worden. Ja, haben wir damals unglücklich gelebt? Frage ich jetzt zurück? Nein, sondern es war damals ein hochinteressantes Jahr, aus dem wir noch mehr herausgeholt haben. Und jetzt sind wir ein Stück zurückgefallen. Wenn wir die richtigen Lehren aus dieser Krise ziehen, bin ich überzeugt, dass wir wahrscheinlich sogar stärker in Europa und aus Europa herauskommen können. Also wir dürfen uns nur nicht kleiner machen, als wir sind, ängstlicher machen, als wir sein dürfen. Gerade die kleineren und mittleren Staaten dürfen auch nicht nur auf die Großen schauen. Wir müssen in größeren Zusammenhängen denken, ein Global Mindset entwickeln, was kommt insgesamt auf uns zu und uns eine Marktnische erkämpfen, die uns einfach zusteht.
Auf die kleinen Staaten möchte ich gleich noch eingehen. Also auch keine Angst haben, gerade wenn Sie die Geschichte von Helmut Kohl beschreiben, den Zweiten Weltkrieg in Erinnerung rufen, könnte es einem wahnsinnig Angst machen, wenn die Leute plötzlich wieder sagen, nein, Einwanderung ist schlecht und eigentlich Nationalismus ist gut und wir besinnen uns doch zurück darauf, eben wenig Verständnis für Nachbarn und schon gar nicht für die, die dann hierher kommen.
Ja, aber interessant ist schon, dass die Nation sozusagen als Kern einer Identität nicht ausgedient hat. Das will ich schon deutlich sagen. Europa ist für uns ein wunderbares Instrument, übrigens auch für die Schweiz, um bestimmte Themen vom Klimawandel bis zu globalen Bedrohungen, Terror, Kriegsgefahr, Waffen der Massenvernichtung entgegenzusteuern, auch Finanz- und Wirtschaftskrise. Aber die Nation oder sogar noch mehr die kleine Einheit, die subsidiäre Einheit, der Kanton, die Region, die Gemeinde, das behält seine Bedeutung. Ich glaube nicht, dass wir dem Zentralismus damit huldigen dürfen, sondern dass wir eine kluge Balance brauchen zwischen dem, was eben am besten die große Gemeinschaft Europas leisten kann, wo wir alle, kleinere und mittlere, einen Beitrag zur Willensbildung leisten können und einbringen müssen. Und auf der anderen Seite, was wir aber auch in unserer eigenen Gestaltung behalten wollen. Ängstlich sein braucht man da überhaupt nicht vor dem Neuen, vor dem Anderen, vor dem Fremden. Gerade die Schweiz und Österreich, die ja durchaus in der Vergangenheit einiges erlebt haben an militärischen Versuchen, uns niederzuzwingen. Bei uns ist jeder durchmarschiert, hat einiges mitgenommen, manches dagelassen, aber wir haben uns nie unterkriegen lassen. Also unsere Identität hat dadurch nicht wirklich gelitten. Sie ist gestärkt worden. Und das werden wir uns auch von Europa oder von globalen Fragen nicht nehmen lassen. Aber Europa als Tool, als Instrument, als Plattform einzusetzen, das finde ich absolut sinnvoll für uns.
Warum denn diese Ängstlichkeit? Warum ist die da?
Ja, weil wir etwas zu verteidigen haben. Das ist schon klar. Nicht? Schweiz, Österreich, auch Deutschland hat natürlich, die skandinavischen Länder haben in den letzten 50, 60 Jahren unglaublich viel erreicht. Wir sind in allen Umfragen, in allen Rankings ganz vorne. Also immer unter den Top 20 hier zu finden, die Schweiz übrigens sind auf Nummer 1 im World Competitiveness Report. Und wer etwas zu verteidigen hat, der sorgt sich natürlich mehr als der Hungrige, das zu behalten, zu bewahren, was ist. Nur wer nur bewahren will, was ist, der wird's verlieren. Also du musst bereit sein zu verändern, um zu behalten, was wichtig ist und um diese Top-Position, die wir letztlich weltweit einnehmen, auch wirklich bewahren zu können.
Zum Kleinstaat, Herr Schüssel, und nochmals um diese Krise anzusprechen. Sie sind Österreicher, bei der EU ist Österreich dabei. Ich bin Schweizerin, die Schweiz ist nicht dabei. Wenn Sie jetzt sehen, was die Krise im Euroraum ist, wären Sie nicht lieber Schweizer?
Ja, darf ich nur gleich meinen Einspruch selber verbalisieren, warum ich den Finger warnend gehoben habe, weil Sie gesagt haben, wir sind nicht dabei. Das stimmt überhaupt nicht. Die Schweiz ist natürlich dabei. Erstens ist sie ein geografischer Teil, ein kultureller Teil, ein wirtschaftlicher Teil Europas und übrigens ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und für uns Österreicher natürlich ganz besonders als westlicher Nachbar. Aber sie sind auch voll integriert mit den Verträgen. Ich glaube, 120 Verträge sind es mittlerweile. Ihr seid in die Sicherheitskooperation integriert, ihr seid voll im Binnenmarkt mit drinnen. Das Institutionelle, ob man jetzt ein formelles Mitglied ist oder nicht, ist eine Frage, die Sie zu entscheiden haben. Aber hüten Sie sich vor der Versuchung zu glauben, ihr seid nicht dabei, ihr seid voll drinnen. Ihr seid im Guten wie im Schlechten. Im Positiven wie im Negativen, voll betroffen. Wenn es Europa schlecht geht, geht es der Schweiz nicht besser, nicht um ein Deut besser. Und wenn Europa nach oben geht, dann hilft es euch, keine Frage. Daher, die Schweiz ist kein Sonderfall, sondern sie ist ein wichtiges europäisches Land, voll integriert. Was die Währung betrifft, gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Der Franken hat in den letzten Tagen natürlich eine beachtliche Aufwärtsentwicklung mitgemacht. Die Schweizer Notenbank hat, glaube ich, Milliarden investiert.
30 Milliarden, ja.
Das weiß ich gar nicht, aber das ist schön, dass Sie sagen. Also das ist eine beachtliche Summe. 30 Milliarden, wie Sie sagen, zu investieren, damit der Euro oben bleibt, weil die Alternative wäre sonst natürlich, dass der Euro runtergeht, damit die Exportfähigkeit der Schweizer Wirtschaft leiden würde, der Franken unter Aufwertungsdruck gerät und damit natürlich insgesamt für die Schweiz einige Zusatzprobleme entstünden. Das heißt, wir sitzen in einem Boot. Und ich finde daher auch, es manchmal geradezu putzig, wie manche in der Schweiz glauben, dass sie jetzt mit der Kündigung etwa der Schengen-Verträge ein Mehr an Sicherheit gewinnen würden. Das ist absurd, nicht? Die Schengen-Verträge zum Beispiel bedeuten, dass es 30 Millionen Fahndungseingaben gibt, die etwa zu 30.000 Haftbefehlen europaweit geführt haben. Wir allein haben in Österreich 15.000 Verhaftungen in anderen Mitgliedstaaten für Österreich gewonnen. Wir haben 600 abgängige Personen wiederfinden können. Wir haben viele ungeklärte Kriminalfälle auflösen können, weil es diese Schengen-Kooperation gibt. Und dass die Teilnahme am Informationssystem ohne die Schengen-Verträge zu haben, das ist einfach lächerlich, das wird es nie geben.
Herr Schüssel, was man im Hintergrund gehört, ist eine ganze Gesellschaft, die auf Sie wartet, damit Sie zum Nachtessen kommen. Die warten jetzt alle aufs Essen, weil Sie dieses Interview vorgezogen haben. Ich möchte trotzdem zum Schluss noch, Sie kamen hierher, um einen Vortrag zu halten über Kleinstaaten, braucht es Artenschutz für Kleinstaaten? Und Sie haben gesagt, es ist geradezu putzig, wenn die Schweiz dann irgendwie denkt, Schengen kann man kündigen und so weiter. Die Schweiz stand in letzter Zeit extrem unter Druck wegen dem Bankgeheimnis, die ganze UBS-Geschichte. Ja. Sie haben Erfahrung, wie es ist, unter Druck zu stehen. Sie gingen in eine Koalition seinerzeit ein, als Sie Bundeskanzler waren, mit der FPÖ. Das war damals Jörg Haiders Partei und wurden von halb Europa boykottiert oder sanktioniert. Wenn Sie jetzt sehen, die Schweiz steht unter Druck, hat das Gefühl, alle gegen die kleine Schweiz. Was kann ein Kleinstaat gegen diesen Druck machen?
Erstens, wir haben standgehalten und das war gut für uns und auch gut für Europa letztlich. Wir haben damit auch Europa einen Dienst gewiesen, weil wir gewonnen haben, weil man gesehen hat, so geht's nicht. Was ich kleineren und mittleren Staaten, vor allem für mich ist ja die Schweiz, auch wie Österreich, ein mittlerer Staat in Europa, sehr empfehle, ist erstens keine Nabelschau, nicht nach innen schauen, sondern nach außen, ein bisschen größer machen, sich ein bisschen aufplustern. Und sich auch überlegen, wo man einen eigenen konstruktiven Beitrag leisten kann. Ich glaube, die internationale Gemeinschaft braucht so etwas. Nicht die Großen werden die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen. Daher die mittleren Staaten, die KMS, wie ich sie nenne, das ist die Geheimwaffe, die politische, die kleineren und mittleren Staaten, die können so die Speedboote, die Schnellboote der Innovation sein. Die Wünschelroutengänger, wo neue Entwicklungen, neue Möglichkeiten sind, Brückenbauer, Plattformen für internationale Begegnungen. Ich würde mir wünschen, dass die Schweiz mit ihrem Wissen über Finanzzusammenhänge, einer der solidesten Staaten, sich viel mehr einbringt, auch publizistisch in die internationale Diskussion. Da tun von erst- bis fünfrangigen amerikanischen Ökonomen uns alle gute Ratschläge geben, was wir in Europa machen sollen. Da sind solche Stimmen zum Beispiel notwendig aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, Frankreich. Die fehlen mir. Wir müssen da mutiger werden. Dann sind auch die kleineren und mittleren Staaten oft leuchtende Beispiele für gute Ideen oder gute Projekte. Die Skandinavier etwa für das Ausschöpfen der Talente der Frauen, nicht in der Gender Balance, wie es auf Neudeutsch heißt. Oder die Dänen für die Windenergie oder die Norweger für die Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Die Schweizer als UNO-Sitz, genauso wie Österreich. Wir Österreicher mit unserer umweltbezogenen Landwirtschaft, die letztlich in Europa ein Vorbild geworden ist. Also da hat jeder etwas einzubringen. Die Finnen mit ihrer Überwindung der Nach-Sowjetunion-Krise, die eine dramatische Geschichte war. Oder auch die Portugiesen und die Griechen als Transitionsbeispiel im positiven Sinn für die Überwindung einer Diktatur hin zur Demokratie. Also kleinere, mittlere Staaten können eine unglaublich spannende Rolle spielen in der internationalen Welt.
Und auch eine kritische, wie jetzt Griechenland zeigt. Also eigentlich müsste man Respekt haben vor Kleinstaaten, weil man sieht, was Griechenland machen kann mit einer gesamten EU.
Ja, und man sieht ja auch natürlich im Chinesischen gibt es ja diesen herrlichen Ausdruck für Krise, Wei Ji, das hat eine Doppelbedeutung, nicht Krise und Chance, das Schriftzeichen der Krise. Nicht? Wei Ji heißt Krise und Chance. Und ich glaube, wenn Europa, wieder die Schweiz mit eingeschlossen, die richtigen Entscheidungen trifft, dann kann gerade diese griechische Krise auch der Beginn einer ganz neuen Entwicklung sein, dass man die Spielregeln ernster nimmt, die wir uns selber gesetzt haben, dass wir wettbewerbsstark herauskommen aus dieser Krise und dass wir letztlich auch stärker zusammenhalten. Die Griechen haben in den letzten Jahren seit ihrem EU-Beitritt gewaltige Solidarität von Europa erfahren. Sie haben 90 Milliarden Euro an Förderungen bekommen und ich finde eigentlich, dass wir durchaus auch ein Recht darauf haben, jetzt darauf zu bestehen, dass die Griechen auch ihren Teil zur Bereinigung der Krise beibringen.
Wolfgang Schüssel, jetzt lasse ich Sie wirklich gehen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel hat Susan Brunner gestern im Zürcher Zunfthaus zum Meisen getroffen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.